Hallo und herzlich willkommen bei Sinnvoll, der Psychologie-Podcast mit Jenny
und Fee.
Ja, wir sind heute wieder zusammengekommen, um uns mit einem wundervollen Thema zu beschäftigen, was bestimmt jeder von euch kennt. Also ich kenne es auf jeden Fall. Und zwar zuletzt, als ich am Wochenende eigentlich ganz dringend einen Artikel schreiben musste, weil die Deadline jetzt nächsten Freitag ist. Und habe mal wieder gedacht, so am Wochenende, da hast du dann Zeit, das wirklich mal zu machen. Weil in der Woche während des Arbeiten kommt man ja nicht zum Arbeiten. So als Wissenschaftler muss man ja seine Artikel dann immer noch in seiner Freizeit teilweise schreiben. Ja, und dann dachte ich mir, boah, Samstag, Sonntag, da hast du ja noch so richtig schön Zeit, deinen Artikel mal zu schreiben. Denkste, habe ich dann prokrastiniert, aufgeschoben und zwar bis Montag, und am Montag hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich es dann gemacht habe, weil die Deadline ist zwar erst am Freitag, aber dann ist mir eingefallen, dass meine Co-Autorin den ja auch nochmal lesen sollte vorher, bevor ich den einreiche. Ja, genau, und deswegen, also mit sowas wollen wir uns heute beschäftigen. Prokrastination. Fee, kennst du das?
Boah, ich kenne das so gut und ich war gerade total fasziniert, dass du das dann am Montag schon fertig gemacht hast.
Nur wegen des schlechten Gewissens.
Ja, weil, also mein schlechtes Gewissen gewinnt da leider nicht, sondern meine Aufschieberitis, Prokrastination. Ich hätte das dann wahrscheinlich am Donnerstag gemacht.
Oder am Freitag.
Oder halt am Freitag, je nachdem, wann die Uhrzeit wäre, genau. Ja. Weil ich bin da tatsächlich, also so ganz persönlich, ziemlich stark von betroffen. Ich kann das, glaube ich, ganz schön gut. Und ich muss da auch immer wieder mich selber zur Vernunft reißen, weil ich mir denke, es macht ja noch nicht mal Spaß, auf Zeitdruck zu arbeiten, sondern es macht ja nur permanenten Stress. Aber während meines gesamten Studiums, plaudere ich mal ganz kurz noch aus meinem Nähkästchen. Und zwar musste ich bei dir mal eine Nachprüfung machen, weil ich ja später dazugestoßen bin in diesem Studium. Und ich habe es tatsächlich vollbracht. Und das tut mir sehr leid. Oh Gott. Und ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich 20 Minuten vorher noch an diesem Vortrag gesessen habe. Habe den Laptop zugeklappt und bin zu dir ins Büro marschiert. Und habe diesen Vortrag relativ souverän gehalten.
Ja, die Note war doch okay.
Die war total in Ordnung. Genau, aber tatsächlich so heftig habe ich es auch noch nie auf die Spitze getrieben wie an diesem Tag. Ich war aber auch ziemlich eingespannt vorher. Genau, aber das, also deswegen, ich kenne mich hervorragend damit aus, ja. Ich bin Profi.
Ja, das ist ja auch so, dass man dann immer als Student wahrscheinlich denkt so, boah, die Professoren, die haben es so voll drauf und die machen immer die Sachen direkt. Okay, man hat auch die Professoren, da weiß man, wie bei den Lehrern in der Schule auch, die Klassenarbeiten irgendwie nie irgendwie oder erst nach 4 Monaten oder so korrigiert haben. Aber es betrifft ja auch uns. Ich habe mich gerade zurückversetzt gefühlt an eine Konferenz, wo ich mir dachte, ach, den Vortrag, den mache ich dann, wenn ich da bin. Ich hatte ja irgendwie schon mal so grob die Literatur zusammengefasst und ich hatte auch die Auswertung und die Abbildung hatte ich schon fertig. Und dann dachte ich mir, ach, das Finale formatieren und gucken, dass alle Animationen stimmen und so. Das mache ich dann halt am ersten Abend, wenn ich da bin. Ja, blöd, dass am ersten Abend dann meistens so Nachwuchswissenschaftler-Treffen sind und so. Also saß ich dann halt in der Nacht. Ich glaube, das war Mittwochabend. Von Mittwoch auf Donnerstag, Donnerstagmittag war der Vortrag. Und dann ging mein Computer nicht mehr an.
Oh Gott.
Da musste ich mir noch den Laptop von meiner Kollegin leihen und hatte Gott sei Dank mir die Unterlagen in mein per E-Mail geschickt, sodass ich dann bei ihr dann auch den fertig machen konnte. Aber da war ich echt so einen Moment so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, in totalen Panikmodus. Also auch Wissenschaftler, auch Professoren kennen das Phänomen. Natürlich bei solchen arbeitsbezogenen Sachen auch Artikel schreiben oder so. Alles, was so diese größeren Aufgaben sind, ne, die länger Zeit in Anspruch nehmen, wo man weiß, ach, da bräuchte man jetzt mal Ruhe das zu machen. Ne? Das sind ja nicht die Kleinigkeiten, wobei manche E-Mails dauert auch lange, bis man die beantwortet.
Ja, tatsächlich habe ich irgendwann versucht, also auch da wieder nur aus meiner persönlichen Warte, mir so ein System zu entwickeln, was prokrastiniert werden darf und was eben nicht. Und so kleinere E-Mail-Kram, wo ich auch richtig gut drin war, das aufzuschieben, das mache ich inzwischen einfach sofort, weil ich gemerkt habe, es dauert halt wirklich nur irgendwie 5 Minuten, also außer die großen natürlich, aber selbst die dauern eigentlich auch nicht so lange. Genau, und alles andere darf ich aber noch prokrastinieren. Also ich habe mir so eine Abstufung gebaut. Und vielleicht ist es da mal ganz ganz sinnvoll, so einzusteigen und mal zu gucken, was genau ist es denn eigentlich und wo kommt das denn so her?
Die Prokrastination.
Genau.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal, wir haben es jetzt schon fast so vorausgesetzt, aber nochmal zur Begriffsklärung. Prokrastination ist halt das nach vorne wegschieben, das Aufschieben von unangenehmen oder unliebsamen Aufgaben, die sehr häufig vor allen Dingen in Berufsständen auftreten, die mit einem hohen Grad an Eigenverantwortung zu tun haben und wo man sich seine Zeit relativ frei einteilen kann. Das fand ich ganz interessant, weil wenn du von außen aufgedrückte oder vorgegebene Arbeitszeiten hast, du musst zum Beispiel um 8 Uhr einstempeln auf der Arbeit oder deine Schicht antreten oder so, dann schiebst du sowas nicht auf, ne? Weil das wird sofort sozial sanktioniert. Es geht eher um die Sachen, wo du wirklich erstmal nur selbst für zur Rechenschaft gezogen wirst. Auch ein guter Punkt schon mal für den späteren Tipp, dass es in der Regel eigentlich eher Aufgaben betrifft, die du alleine machst, ohne eine soziale Verpflichtung zu haben. Das ist nämlich ein gutes Gegenmittel. Und Aufgaben, die halt häufig auch eher mit solchen Denk- und Schreibleistungen zu tun haben, ne? Also sowas wie Lernen für eine Klausur oder einen Vortrag im Studium vorbereiten oder auch sowas wie die Steuererklärung ist ja auch was, was sehr gerne aufgeschoben wird. Also wo du Sachen machen musst, du weißt, das ist ein etwas größeres Projekt, aber meistens ja gar nicht so, dass du sagst, okay, da müsste ich jetzt eine Woche mit zubringen. Du hast gleichzeitig irgendwie diese Illusion, dass es ein Projekt ist, was du aber irgendwann dann noch schaffen kannst.
Ja.
Ne? Also dass es nicht dieser Notfall kommt, dass du sagst, okay, ich schaffe das jetzt gar nicht mehr. Und was ich ganz interessant finde, ich war, habe das jetzt auch für eine Lehrveranstaltung vorbereitet tatsächlich und war dann nochmal so ein bisschen am Schauen. Es gibt wirklich, ich glaube, die Uni Münster hat so eine Prokrastinationsambulanz tatsächlich, also psychotherapeutische Ambulanz für Menschen, die von wirklich schwerer Prokrastination betroffen sind, weil für die allermeisten ist das so eine Macke, sage ich jetzt mal, so eine schlechte Angewohnheit, dass man Dinge aufschiebt. Aber es gibt auch tatsächlich Menschen, die deswegen ihr Leben nicht mehr richtig geregelt bekommen. Ja. Prokrastinieren von Rechnungen, also Rechnungen zu bezahlen oder irgendwelche bürokratischen Dinge zu erledigen, die notwendig sind. Und wenn das wirklich nur deswegen passiert, weil du die Aufgabe unangenehm findest und nicht, weil du kein Geld hast oder so, dann kann dich das halt wirklich schon negativ beeinträchtigen oder wirklich auch im akademischen Bereich oder im Job deinen Joberfolg oder akademischen Erfolg, Schul- und Studienerfolg beeinträchtigen.
Ja.
Und es ist bis, ich glaube, 2-4% hatten die von, also Prävalenzangaben aus der allgemeinen Bevölkerung, die von wirklich pathologischer Prokrastination betroffen sind.
Und da sprechen wir ja auch ganz häufig dann wirklich von massiven Ängsten, die damit dann wieder verbunden sind, weil es ja häufig damit verbunden ist, dass es nicht nur eine unliebsame Aufgabe ist, sondern auch eine Aufgabe, vor der man nicht genau weiß, dass man sie schaffen kann. Also auch wenn man sie möglicherweise, wie bei so einem Artikel bei dir, du hast wahrscheinlich schon Tausende geschrieben oder zumindest Hunderte, dir ist klar, dass du die schaffst, aber möglicherweise ist es einfach eine unliebsame Aufgabe, weil sie halt mit Zeit verbunden ist, mit Denkaufgaben und so weiter, wie du es gerade gesagt hast. Aber manchmal sind es eben auch so Aufgaben, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher sein können, ob wir das tatsächlich so gut schaffen können. Und dann ist die Angst davor, zu versagen, so groß, dass wir gar nicht erst anfangen, damit wir uns dann eben eine Rechtfertigung dafür haben, dass wir es vielleicht nicht so gut geschafft haben. Das ist, finde ich, auch nochmal ganz wichtig, dass unser Körper oder unser Geist sich damit selber austricksen kann. Denn wenn wir erst zu spät angefangen haben zu lernen, dann ist ja klar, dass wir nicht die beste Note daraus haben. Und damit schwächen wir quasi unser eigenen Anspruchsdenken ab, weil wir hätten es ja besser machen können, hätten wir früher angefangen. Aber eigentlich war die Angst dahinter zu versagen größer.
Das heißt, du hast jetzt noch so zwei Aspekte aufgegriffen. Einmal das, was du schon angesprochen hast, was nämlich häufig gesagt wird, es ist gar nicht nur allein ein Zeitmanagement-Problem, sondern es ist ganz häufig ein Problem der emotionalen Erregung oder halt auch der Angst, die wir mit einer bestimmten Aufgabe verbinden. Und zwar nicht nur vor dem Ergebnis, sondern auch diese Ungewissheit vielleicht, wie ich es mache, also wie ich an die Aufgabe rangehe.
Genau.
Also das ist häufig so eine Aufgabe, die diffus ist, die so ein großer Berg für uns ist, die man erstmal in Unteraufgaben unterteilen müsste. Aber wir wissen nicht genau, wie das geht. Das ist so häufig was, wodurch man sich so overwhelmed fühlt, also so übermannt, ne, von diesen Berg an Aufgabe, der vor einem steht, obwohl es einfach wäre, ihn Schrittchen für Schrittchen einfach zu erklimmen, ne, wenn man einmal losgelegt hat und den Weg irgendwie dann direkt vor Augen hat. Auf der anderen Seite hast du jetzt schon was angesprochen, was ich auch interessant finde aus der Sicht der Motivationspsychologie. Mhm. Und zwar gibt es ja da die im Bereich der Leistungsmotivation, also die Frage, was motiviert Menschen zu Leistung oder wie sind sie auch im Hinblick auf Leistung motiviert? Da gibt es ja, ich glaube, von Atkinson dieses Modell der Misserfolgsmotivation und der Erfolgsmotivation. Mhm. Also einmal die Leute, die eher Angst vor Misserfolg haben und die, die Hoffnung auf Erfolg haben. Und da hat man sehr häufig diese Leute, die Angst vor Misserfolg haben, die eben genau das zeigen, was du gerade eben erläutert hast. Ne? Also ich brauche eine Ausrede oder eine Attributionsmöglichkeit, um es mal psychologisch zu sagen, um einen möglichen Misserfolg auf etwas anderes zu attribuieren als meine eigene Unfähigkeit. Genau. Ne? Und Anstrengung ist immer etwas, was variabel ist. Ne? Das ist zwar ein Personenmerkmal, aber es ist nicht stabil. Es ist also nicht mangelndes Wissen oder mangelnde allgemeine Leistungsfähigkeit oder Intelligenz, sondern es ist mangelnde Anstrengung. Und es ist eine sehr bequeme Art, auf variable Faktoren zu attribuieren, auch für unseren Selbstwert, indem wir sagen können, es liegt nicht daran, dass ich zu dumm bin für die Prüfung, es liegt nur daran, dass ich zu spät angefangen habe zu lernen und eigentlich wäre meine Note viel besser gewesen, aber ich hatte halt zu wenig Zeit dafür zu lernen und ich habe zu spät angefangen.
Damit geht das dann auch nicht so stark auf den Selbstwert, genau. Weil Misserfolg ja ganz stark mit Selbstwert irgendwie auch korreliert, glaube ich. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, da bist du wieder. Wenn das dann sofort massiv meinen Selbstwert angreift, dann versuche ich natürlich irgendwie schon externe Faktoren dazu noch zu finden, die mir helfen können, eben meinen Selbstwert wieder aufzuwerten. Mhm. Und das kann das eben sein. Und das ist eine super tolle Variante. Also muss man ja sagen, das ist ein super Schutzmechanismus, damit es uns eben nicht so sehr angreift.
Ja, der aber auf Dauer ganz schön lästige Verhaltensweisen nach sich ziehen kann. Ja. Ne? Was auch noch so ein bisschen damit reinspielt, was man sehr häufig auch hört im Zusammenhang mit Prokrastination, ist Perfektionismus.
Ja.
Also die eigenen Ansprüche halt auch hier als andere Variante zu der Angst vor Misserfolg, die Angst, dass es nicht so perfekt wird, wie man eigentlich seine eigenen Ansprüche hat. Mhm. Also nicht nur, dass ich durchfallen könnte, sondern dass zum Beispiel keine 1,0 wird, sage ich jetzt mal, wenn wir es auf Noten beziehen. Ja. Ne? Oder dass der Projektbericht nicht hundertprozentig perfekt ist. Und dass ich dann nachher auch hier wiederum eine Begründung habe, die dann variabel ist, mit der ich begründen kann, warum ich das perfekte Ergebnis nicht erreicht habe. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt keine genauen Zahlen und nicht mehr Autoren und Jahreszahl im Kopf, aber ich habe meine Studie, ja, ausnahmsweise jetzt mal nicht, aber ich habe meine Studie gelesen, die auch gezeigt haben, dass die Tendenz zur Prokrastination mit dem Persönlichkeitsmerkmal des Perfektionismus halt auch hoch korreliert. Also je perfektionistischer bist, je perfektionistischer du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du prokrastinierst, was ja eigentlich kontraintuitiv
wäre. Ich wollte gerade sagen,
ne?
was ja so aus, wenn man so einen logischen Gedankengang verfolgt, passt das ja eigentlich nicht, weil jemand, der perfektionistisch ist, ja möglicherweise auch sehr gut strukturiert und organisiert ist und deswegen auch zeitig, also das Zeitmanagement eigentlich gut im Griff hat. Aber da trickst sich dann, glaube ich, einfach die Psyche nochmal selber aus und das Zeitmanagement funktioniert zwar, aber nur eben bis zu einem gewissen Grad. Und da, wo es halt wieder den Selbstwert angreifen könnte, da wird es dann reduziert.
Mhm. Und was auch noch so ein weiterer Faktor ist, das sage ich jetzt mal mehr aus der Sicht von Personen, wo vielleicht nicht die Furcht vor Misserfolg oder der perfektionistische Anspruch eine Rolle spielen kann, ist eine dysfunktionale Lernerfahrung. Das würde ich nämlich bei mir sagen, dass das der Grund ist.
Und auch bei mir so
dass es immer trotzdem noch geklappt hat.
Ja, das ist es bei mir auch.
Und man sich gar nicht so wirklich Gedanken darüber macht, ob die Leistung vielleicht noch besser hätte ausfallen können, weil man sich denkt, ja, okay, hat ja irgendwie gereicht.
Ja.
So, und dann denkt man sich so, ja, war ja dann okay, das Wochenende halt irgendwelche Serien auf Netflix zu gucken stattdessen, weil ich habe es ja noch rechtzeitig hingekriegt. Also einfach das, was dann halt auch häufig so im Kopf umgedeutet wird auf dieses, ich kann nur unter Druck gut arbeiten, Pressure makes diamonds, ne? Also ja, unter Zeitdruck arbeite ich dann aber richtig gut. Ja, du hast aber die ganze Zeit vorher den Stress, weil du dir denkst, okay, verdammt, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, ne? Diese unerledigten Aufgaben, da können wir gleich nochmal aufs Arbeitsgedächtnis gehen, aber unerledigte Aufgaben, die immer wieder so abends im Bett dann auch mal kommen und so sagen so, ha, hallo, hier, ich bin's, dein Paper. Du weißt, morgen habe ich Spaß. Das
lustigerweise zusammen. Gar nicht. Nein. Ne? Also auch da habe ich nicht. Also ich weiß dann,
muss noch die Steuererklärung machen. Oh, ich habe gar keinen Bock.
Also doch, das denke ich mir aber in dem Moment, wo es mir dann kurzzeitig wieder einfällt. Aber ich kann das auch richtig gut verdrängen.
Ja. Also ja. ich habe das tatsächlich so, dass ich dann, also ich kann es oft auch gut verdrängen, aber manchmal kommen dann auch diese intrusiven, aufdringlichen Gedanken, wo du dann denkst, Steuererklärung, dann musst du das Paper noch machen und du musst noch deinen Vertrag da kündigen und was ist eigentlich mit dem Handytarif und den wolltest du doch umstellen. All diese Sachen, die du noch machen wolltest. Ne?
Ja.
Also dann diese Momente und dann liegst du abends im Bett und denkst so, ich habe mein Leben nicht auf Kette. Und dann denkst du am nächsten Tag, ja, okay, hat ja alles noch irgendwie geklappt, ne? Und das ist dann halt dieses, die Frage ist dann zwischen, kriegst du es so hin oder hast du ein entspanntes Leben? Könntest du ein entspannteres Leben haben? Weil du arbeitest am Ende unter Hochdruck.
Ja.
Und das stresst dich in dem Moment. Also massive Stresshormonausschüttung hier, Adrenalin, Cortisol, alles einmal vorausgepumpt. Und vorher bist du auch latent gestresst. Dabei sind das ja auch manchmal so Aufgaben, wenn du einmal angefangen hast, dann denkst du dir, so, warum habe ich das jetzt eigentlich so lange vor mir hergeschoben? Es ging doch jetzt in 1,5 Stunden.
Ja, ne? Das ist auch immer super spannend. Also man muss ja erstmal diesen Punkt finden. Und ich finde, da können wir ja gleich nochmal genauer drauf eingehen, was man denn alles machen kann, damit man Prokrastination abbaut. So.
Mhm.
Aber diesen Punkt zu finden und dann anzufangen, um dann das Erfolgserlebnis auch für sich nochmal zu haben und festzustellen, ach, so schlimm war das ja gar nicht. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man auch regelmäßig kennt und kennenlernt, wenn man dann sich tatsächlich mal darum gekümmert hat, was aber super schwierig ist, diesen Punkt erstmal zu finden. Und diesen latenten Stress, von dem du gerade gesprochen hast, den finde ich auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil der ist ja tatsächlich, auch wenn der nicht so richtig spürbar ist, dauerhaft da und der führt dazu, dass wir dauerhaft auch angespannt sind.
Ja.
Also was ich ganz häufig bei KlientInnen irgendwie merke, aber auch bei mir selber, ist, dass wenn ich weiß, ich habe irgendeine Abgabe, was auch immer das ist, ich habe immer ein bisschen körperliche Schmerzen, weil ich in einer anderen Form von Anspannung in meinem Körper auch bin. Und sich da nochmal zu beobachten, um zu schauen, okay, ich tue mir gerade wirklich selbst was an. Also mein Körper ist in einem Anspannungsding. Und dadurch verkrampfen sich meine Muskeln und ich kann vielleicht auch nicht mehr so gut schlafen und so weiter. Und ich weiß aber möglicherweise auch gar nicht genau, dass das daran liegt, dass ich die ganze Zeit irgendwas aufschiebe, weil das ist vielleicht auch nur eine Kleinigkeit, die ich aufschiebe. Das ist auch nochmal was ganz Wichtiges, was ich wahrnehmen lernen muss.
Das finde ich, kann ich direkt einhaken mit dem Arbeitsgedächtnis, Punkt, der mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil, wo du schon sagtest, ich weiß vielleicht gar nicht, dass es daran liegt, aber es gibt Studien, die zeigen, dass unerledigte Aufgaben sich immer wieder ins Arbeitsgedächtnis drängen. Ne? Wir haben ja unser Gedächtnis ist ja
fies.
Ja, unser Gedächtnis ist ja so aufgeteilt in sowas wie Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher. Und dann haben wir ja auch noch quasi unser Desktop im Kopf. Das ist das, wo wir die Sachen liegen haben, die wir akut jetzt bearbeiten müssen, das Arbeitsgedächtnis. Sowas wie, wenn wir jetzt eine Rechenaufgabe im Kopf lösen, dann sind die Zahlen halt im Arbeitsgedächtnis. Oder wenn wir einen Ohrwurm uns vorsingen, dann ist der halt quasi gerade in unserer phonologischen Schleife. Und oder der visuell-räumliche Notizblock, wenn wir uns vorstellen, okay, wie stelle ich meine Möbel in meinem neuen Wohnzimmer hin? Ne? Oder wie streiche ich die Wände? Wie würde das aussehen, also solche konkreten bildlichen Vorstellungen, visuell-räumlicher Notizblock und die zentrale Exekutive, die das alles irgendwie verwaltet, wie wir, wenn wir auf dem Computer unser Desktop sortieren oder so. Ja, und so eine.
Da muss ich einmal ganz kurz rein, weil dieses visuell-räumlicher Notizblock, das hat mich im Studium schon immer, da dachte ich mir, echt jetzt, ihr Psychologen findet für alles ein richtig krasses Wort und da sagt ihr Notizblock zu. Ich habe das nicht verstanden und ich bin auch immer noch irritiert. Also ich habe ja jetzt selber das Begleitseminar für Allgemeine 1 gemacht und dachte mir, es kann nicht sein, dass wir so schlaue Wörter für alles nutzen und dann sagen wir Notizblock.
Ja, ich glaube, die deutsche Übersetzung ist auch ein bisschen blöd. Ich glaube, Sketchpad oder sowas. Also dann klingt es auf Englisch mal wieder cooler. War ja auch wieder der Baddeley oder der Atkinson, einer von beiden. Ich glaube, der Baddeley, ne?
Baddeley, ja.
Der hat das ja festgestellt, dass wir sowas haben. Und ich glaube, auf Englisch klingt es cooler als auf Deutsch einfach.
Aber es ist dann immer noch
Sketch. Es ist ja Phonological Loop und Visual Spatial Sketchpad. sein.
Okay, ja.
Dann gut, klingt
das
wieder
ein bisschen schöner. Ja, das klingt ein bisschen schöner, genau. Sorry, ich wollte, aber da musste ich einmal kurz rein, weil es tatsächlich so heißt und weil ich das super irritierend finde.
Ja.
Das fand ich im Studium schon irritierend, das finde ich immer noch irritierend. Und manchmal denke ich mir, okay.
Wenn wir Psychologen mal alltagsverständliche Begriffe verwenden.
Ja, dann ist es so, okay, nee, das ist falsch. Ja.
Nein, wir antizipieren lieber einen positiven Affektwechsel.
Ja.
Ja.
Genau. Das, was sie sagt.
Nee, aber nochmal zurückkommt, also tatsächlich diese unerledigten Aufgaben, da gibt es halt Studien, die zeigen, die kommen immer wieder ins Arbeitsgedächtnis und die drängen sich vor andere Aufgaben und die beeinträchtigen dadurch halt auch unsere Leistungsfähigkeit und dadurch kosten uns andere Sachen mehr Energie, wenn wir einfach andere Aufgaben noch nicht erledigt haben. Mhm. Und damit werden die Dinge einfach viel anstrengender. Und das führt auch letztendlich zu diesem Anspannungszustand, weil wir halt gegen viel mehr Widerstand kämpfen müssen, wo wir uns vielleicht gar nicht klar ist, dass der aus unseren eigenen unerledigten Aufgaben einfach kommt. Ne?
Ja, und dass auch diese Leistungseinschränkungen, die dadurch entstehen, dass man, also das ist, glaube ich, auch etwas, was man ganz nah empirisch irgendwie für sich feststellen kann, wenn immer wieder sowas kommt, ich muss die E-Mail noch schreiben, dann bin ich auch beim Autofahren schon die ganze Zeit viel unaufmerksamer und so weiter. Dann sich vielleicht diese 5 Minuten, also nicht während des Autofahrens, aber dann kurz zu nehmen und zu sagen, okay, das kriege ich jetzt noch hin. Das hat ja noch nicht mal mehr was mit Prokrastination zu tun, sondern das hat ja auch ganz viel mit einfach so einer Checkliste, die ich abzuarbeiten habe, zu tun. Und daraus kann aber dann Prokrastination entstehen.
Mhm.
Also das finden wir, glaube ich, auch schon in so kleineren Sachen, die wir einfach, ohne dass wir sie prokrastinieren, abarbeiten müssen. Die dann aber natürlich zu so einer Aufschieberitis führen können.
Ja, und ganz dann, toll. Vor allen Dingen, wenn es sich summiert, also selbst die Kleinigkeiten, wenn sie sich summieren, werden sie ja schnell overwhelming oder überwältigend. So, das war das deutsche Wort, überwältigend. Ja, also das sollte einem klar sein. Und ach, was hatte ich jetzt gerade eben, wollte ich noch was sagen?
Dann fange ich ganz kurz schon mal damit an.
Grätsch mir dazu.
Sorry. weil ich das auch noch ganz interessant fand. Also du hattest ja gerade gesagt, dass es ganz viel auch darum geht, wenn man so eigene Leistungen mit reinbringen darf und dass das weniger vorkommt, wenn man in einer Gruppe in irgendeiner Form zusammen Abgaben hat oder in einer Gruppe arbeitet. Wobei man ja auch ganz häufig trotzdem Eigenleistungen innerhalb von Gruppen bringen kann. Mhm. Und da kann es dann trotzdem dazu führen, dass man prokrastiniert bis zu diesem Abgabepunkt, wo man dann wieder alles zusammenführt in einer Gruppe. Nichtsdestotrotz wird das durch diese soziale Erwünschtheit, die natürlich auch, ich möchte dadurch gemocht werden, dass ich das vernünftig abgebe und dass ich da vielleicht auch eine Hilfe für andere bin, also nicht immer, das wird dadurch ja auch so ein Stück weit verhindert.
Genau. Also das ist jetzt auch eine meiner persönlichen Strategien zum Umgang mit Prokrastination, dass ich mir einfach, und zwar am liebsten mit Leuten, vor denen es mir wirklich peinlich wäre, diese Deadline zu reißen, selber Deadlines setze. Also das habe ich schon in meiner Promotion gemacht, weil ich halt weiß, dass ich diese Tendenz so krass habe, Dinge aufzuschieben. Und ich mache ja auch 1000 Sachen, mit denen ich meine Zeit gerne anders fülle, ne? Podcast aufnehme, sowas zum Beispiel. Aber dass ich da tatsächlich von mir aus zum Beispiel meiner Doktormutter gesagt habe, bis dann und dann schicke ich ihnen das Manuskript. Und so, dass es zumindest schon ein Zu-Kreuze-Kriechen war, wenn ich wusste, ich schaffe es jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich deswegen auch eher ein bisschen früher angefangen habe, auch wenn ich immer noch prokrastiniert habe. Aber wenigstens so früh, dass ich mir dachte, okay, falls jetzt noch irgendwas Schlimmes passiert, dann wird es nicht komplett verhindern, dass ich es schicken kann. Und ich kann zumindest schon mal einen Teil schicken, dass sie sieht, ich habe was daran gemacht. So auch wenn es vielleicht noch nicht so perfekt ist, wie ich jetzt eigentlich wollte. Habe ich auch im Studium schon gemacht. Ich war nie der Lerngruppentyp, ehrlicherweise. Aber ich habe gerne mit einzelnen Personen zusammengelernt und habe mit denen dann teilweise gesagt, okay, bis dann und dann schicke ich dir die Zusammenfassung von dem Kapitel zum Beispiel. Sodass ich da den Druck hatte, dass ich bis dann das Kapitel gelesen und abgeschrieben, also oder zusammengefasst haben musste. Und wir gesagt haben, wir machen uns gemeinsam so eine Zusammenfassung, aus der wir dann am Ende beide nochmal zum Wiederholen lernen können. Also bei uns war es auch so, dass wir ja im Studium noch alle Prüfungen quasi als mündliche Prüfung hatten und dann den Stoff teilweise von 3 Semestern in einer Prüfung geprüft worden. Ne? Also in der klinischen zum Beispiel eine Klausur und danach nochmal eine mündliche Prüfung über 3 Semester. Das war schon krass.
Aber dann kann man es.
Dann kann man es. Da kann man auch DSM-Kriterien auswendig. Ja.
Krass.
Ja.
Ja. Ich weiß gerade nicht, ob ich das cool finde oder ob ich froh bin, dass ich das nicht mehr machen musste.
Ja,
könnte
so
beides sein.
Ja, es ist dadurch, dass du den, also ich meine, das ist ja noch jammern auf hohem Niveau, wenn ich mir die Juristen angucke, die haben teilweise Stoff von 5 Jahren, den sie dann abrufen müssen.
Ja.
Ne? Oder auch andere Studiengänge, Mediziner haben ja auch längere Zeiten, wo der Stoff abgedeckt werden muss. Also man muss ja auch dann viel mehr wieder am Arbeitsgedächtnis halten. Und dann steigt auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass du sowas prokrastinierst. Also ganz große Prüfungen, ne? Also bei uns im Diplom war doch die Rate der Personen, die länger studiert haben, als sie hätten studieren sollen, laut Regelstudienzeit, deutlich höher, als ich jetzt aus der Perspektive einer Professorin sehe, wie es bei uns der Fall ist. Bei uns ist es jetzt mit Corona und so, da haben natürlich einige Leute auch mal ein Urlaubssemester eingelegt oder so. Ist ja auch eine besondere Belastung, aber ansonsten ist doch der Großteil in Regelstudienzeit oder maximal ein Semester über der Regelstudienzeit fertig geworden. Und bei uns im Diplom war das so, dass ich einmal für eine Bescheinigung die durchschnittliche Studienzeit der Studierenden, die da in Wuppertal dann eingeschrieben waren, brauchte. Und das Prüfungsamt hat mir das damals ausgegeben. Und da war ich richtig schockiert, weil das war ein Studium mit, ich glaube, wir hatten 9 Semester Regelstudienzeit im Diplom insgesamt. Die durchschnittliche Studienzeit war 16 Semester.
Krass.
Also, und das heißt, im Durchschnitt waren die Leute 16 Semester eingeschrieben. Es waren welche, die waren dann irgendwie 32 Semester oder so eingeschrieben, ne? Und ja, ich glaube, so ist es auch so ein Punkt, weil das Diplom eben auch noch viel eigenverantwortlicher strukturiert war, jetzt im Gegensatz zu Bachelor und Master, wo viel mehr vorgegeben ist, zumindest in der Psychologie. Und ich glaube, es ist auch in Fächern, wo du noch mehr Freiheiten hast, eventuell auch noch mal anders, dass du da so größere Hürden auch dadurch hast, ne?
Ja, jetzt schweifen wir so ein bisschen vom Thema ab, aber trotzdem, ich finde es grundsätzlich aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das nicht in Regelstudiumzeit macht, weil ich finde, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber das Studium an sich hat, das war für mich eine ganz neue Form von Denkanstößen bekommen und so weiter und diese Freiheit auch ein Stück weit zu bekommen, wenn man sich sie nehmen kann. Also da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Faktoren, die dazu damit reinspielen, dass man ganz schnell fertig werden muss.
Ja.
Aber wenn man eben sich diese Freiheit nehmen kann und sagen kann, okay, ich mache das ein Semester länger, weil ich mich vielleicht lieber noch mal ein Semester mit einem anderen Thema beschäftigen möchte, dann finde ich das ganz wunderbar, weil das ist ja eine Zeit, die kriegt man so wahrscheinlich nicht wieder.
Ja. Ich glaube, da muss man abgrenzen, aus welchen Gründen das passiert.
Genau,
das ist
genau.
Halt ein Unterschied.
Ja.
Ich hatte halt einen Kommilitonen, der hat es am Ende nicht mehr geschafft, das Diplom tatsächlich fertig zu machen. Und ich glaube, dass da so der Punkt war, dass diese Prüfungen, die halt so groß waren, wo so viel Inhalte waren, die er lange Zeit aufgeschoben hat, halt einfach so unüberwindbare Hürden dargestellt haben und dass die Prokrastination da auch sehr viel mit zu beigetragen hat, während es in meinen Augen was anderes ist, ob man jetzt die Zeit nutzt, einen Auslandsaufenthalt zu machen oder ein Praktikum oder vielleicht noch eine zusätzliche Vertiefung oder noch dieses Seminar unbedingt mal machen will oder ein Praktikum mehr. Alles völlig legitim. Ich meine halt nur, wenn du es gern schneller gemacht hättest, aber durch zum Beispiel Prokrastination sich das aufgeschrieben hat und dass das in einem System, wo mehr Selbstregulation notwendig, aber auch möglich ist, eher begünstigt wird als in einem sehr strikt vorgegebenen, so schulisch durchgetakteten System. Das meinte ich einfach, ne? Also das ist ja das Phänomen, was man bei Prokrastination findet, dass eben genau die Berufsgruppen, die sich die Zeit sehr frei einteilen können, am stärksten betroffen sind. Ne? Also das heißt, Selbstständige, Wissenschaftler, Akademiker prinzipiell, also Professoren auch, gehören auch dazu, Studierende. Ne, es sind also nicht die Leute, die sehr festgetaktete Zeiten beim Kunden oder so haben, ne, oder im Vertrieb oder in Schichten arbeiten oder so. Die sind es halt eben nicht. Wobei es die auch betreffen kann bei Aufgaben, wo sie dann eigenverantwortlich die Zeit sich für einteilen können.
Ja.
Ne? Also da wollte ich einfach nur den Brückenschlag schlagen, ohne eine Wertung gegenüber
der
Studiendauer.
Nee, um Gottes Willen. Ich wollte das nur mal kurz einwerfen, weil ich das einen voll wichtigen Gedanken noch finde, der aber auch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Aber ich finde auch dieses, also ich würde gerne noch mal genauer auf dieses eigenverantwortliche Arbeiten gehen, denn das hat ja ganz viele Leistungen beinhaltet das. Ne? Also ich muss meine Themen irgendwie eingrenzen können, ich muss meine Deadline kennen, ich muss mir die Informationen sammeln, die ich benötige, damit ich die Deadline einhalten kann, aber das auch, ja.
Manchmal musst du sie dir sogar selber setzen. Also
ja,
es gibt keinen, der dir von außen eine Deadline gibt.
Genau. Ne? Das ist ja auch nochmal, also das finde ich auch sehr schwierig, weil man sich ja ganz häufig auch so denkt, ach, 3 Monate, ey, das schaffe ich ja ganz locker. Und dann sind 2,5 oder 2/3 halt auch einfach vorbei, ganz plötzlich. Und das sind ja alles auch Herausforderungen, denen man sich stellen muss bei eigenverantwortlichem Arbeiten, wo eine ganz sinnvolle Organisation und ein ganz strukturiertes Zeitmanagement einfach enorm wichtig wäre, wenn man es denn einhalten würde. Also ich weiß noch, als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste, da mussten wir so einen Zeitplan abgeben, weil das ja auch einfach eine große eigenverantwortliche Arbeit ist mit einer Deadline, aber dazwischen eben nicht. Und darum mussten wir uns die selber setzen und die wurden noch abgesegnet. Das hilft natürlich zur Eingrenzung, wenn dann auch jemand da ist, der die überprüft.
Der die Deadline einzelne. Vielleicht auch setzt und genau. bis dann. Und dann müssen sie mir das schicken, weil danach genau. gebe ich ihnen kein Feedback mehr.
Ja, genau, ja. genau. Und das, aber diese Leistungen zu erbringen und das sich aber auch klar zu machen, und da finde ich, ist das auch schon mal ein erster Punkt, das auch einfach wertzuschätzen, zu sagen, okay, das habe ich schon mal geschafft. Also ich habe mir schon mal geschafft, eine Deadline zu setzen. Und ich habe auch geschafft, mir die Infos, die ich benötige, damit ich anfangen kann, zu sammeln. Auch dieser Anfang ist ja manchmal schwer.
Ja, genau. Und die Aufgaben strukturieren ist ja halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass die Aufgabe vor der Aufgabe auch schon anfangen kann.
Ja.
Also ne, dieses auch die Vorbereitung kann halt schon ein Weg dahin sein. Das ist mein zweiter Lifehack, neben dem soziale Verpflichtungen einbauen und Deadlines mit anderen Menschen setzen, die mir hilft, ist, ich nenne das ja immer gerne das sinnvolle Prokrastinieren, dass ich versuche, mich mit Aspekten zu beschäftigen, die mit dem Projekt oder der Arbeit zu tun haben, aber vielleicht nicht gerade das sind, was ich jetzt akut auf der Agenda habe. Thema, ich schreibe einen Artikel, dann kann das halt sein, dass ich halt jetzt gerade nicht den Artikel schreibe, sondern ich recherchiere Literatur für den Artikel oder ich lege die Literatur schön in einem Literaturverwaltungsprogramm ab, was ich nie tue, aber andere Leute tun könnten. Oder ich formatiere Tabellen oder sowas, die ich brauche oder mache Abbildungen für meinen Artikel oder ich denke mir Fallbeispiele aus oder sowas. Also, dass ich schon mit assoziierten Aufgaben arbeite und dann zwischen diesen Aufgaben prokrastinieren kann. Ich prokrastiniere das Schreiben meiner Einleitung zum Beispiel damit, dass ich Abbildung für den Artikel erstelle, weil ich darauf gerade mehr Bock habe und vielleicht währenddessen Musik hören kann und dann besser in den Flow komme. Und meine Erfahrung ist ja, wenn man dann einmal diesen Rubikon überschritten hat, dass man sagt, ich arbeite jetzt da dran, dann kommt man ja auch eigentlich relativ schnell in den Flow.
Ja, das also Flow ist, wenn du dich wirklich ganz intensiv mit deiner Arbeit beschäftigen kannst und dann aber auch so einen Glückszustand darin erlebst und wirklich dich hundertprozentig darauf damit befassen kannst.
Genau.
In einer Form.
Ich muss protzen von in 2005, von, du weißt, was jetzt kommt, ne? Von Mihaly Csikszentmihalyi entwickelt oder nicht entwickelt, aber beschrieben das Konzept das erste Mal, der ja auch so im Bereich der positiven Psychologie ja relativ viel jetzt herangezogen wird, aber eigentlich damals schon in den 2000ern, war, als ich angefangen habe zu studieren, war es ja voll trendy, ich glaube, der hatte sogar schon 99 oder so, hat er schon dann die ersten Sachen dazu veröffentlicht, aber da war das gerade in der Motivationspsychologie voll der Trend, dass man gesagt hat, wow, dieser Flow-Zustand, das ist so dieses Optimum, ne, was ja viele auch im kreativen Bereich haben, wenn sie malen zum Beispiel, wo man komplett in seiner Aufgabe aufgeht, sich nur noch darauf fokussiert und die Aufgabe genau einen angemessenen Schwierigkeitsgrad hat, also nicht zu überanstrengend, aber auch nicht zu unterfordernd. Und dadurch merken wir zum Beispiel gar nicht mehr, wie die Zeit vergeht und sind extrem produktiv teilweise, auch über einen langen Zeitraum, ohne dass wir Pausen machen müssen. Manche vergessen sogar zu trinken dabei, ne? Und dann auf einmal sind 4 Stunden umgegangen, du fragst dich, wow, wo ist die Zeit hin? Und wenn du einmal da drin bist, dann, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel sehr häufig so, dass ich, wenn ich aufhöre zu prokrastinieren, in diesem Flow-Zustand sehr schnell die Aufgabe abarbeiten kann. Ne?
Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch. Aber da muss man natürlich auch erstmal reinkommen.
Genau. Sogar beim Steuerunterlagen sortieren.
Ja, und also vielleicht auch da, ich greife mal deinen Lifehack noch von eben auf. Den hattest du nämlich, als ich meinen Master geschrieben habe, den ich nicht bei dir geschrieben habe, leider. Aber da hattest du auch uns ein Seminar dazu gegeben und da hast du genau das auch gesagt. Und ich habe das dann versucht anzuwenden. Ich brauche bestimmt da auch noch sehr viel Übung drin, aber es hatte tatsächlich funktioniert. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Das ist tatsächlich ein sehr sinnvolles Ding, das so zu machen, dass man dann sagt, okay, was ist eine weniger unliebsame Aufgabe von diesen Aufgaben, die ich sowieso machen muss? Und dann beschäftige ich mich halt damit. Und manchmal war es bei mir dann tatsächlich auch so, und das mache ich auch heute noch so, dann schreibe ich halt einfach nur dumme Sätze hintereinander, selbst wenn die noch keinen Sinn ergeben und noch nicht in einem Wirkzusammenhang irgendwie zusammenstehen. Aber ich habe schon mal in jedem Kapitel vielleicht 2 Sätze geschrieben. Und das ist ja schon mal was,
ja,
ne?
Genau.
Und das hilft tatsächlich auch, das so ein bisschen zu überwinden.
Ja, und dann fängst du vielleicht an so, wir verwendeten einen Fragebogen, um das und das zu erfassen. Genau. Und denkst, ja, wie hieß der nochmal? Und guckst das halt nach und schreibst halt rein. Und dann wächst das so organisch, auch wenn du irgendwas erstmal hingeschrieben hast, was in deinen Augen jetzt noch nicht hohe wissenschaftliche Schriftwerke waren.
Deskriptive erstmal. Wir hatten 50 Probanden.
Ja, genau. Dann steht aber schon mal was. Dann geht auch die Angst vor dem leeren Blatt zum Beispiel ein bisschen weg. Da gibt es ein ganz tolles Buch. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch, aber auf Englisch ist es auch leicht zu lesen. Es heißt Writing Your Dissertation in 15 Minutes a Day, wo es auch gerade um das Thema Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten oder Ähnliches geht. Und die Autorin sagt letztendlich, das Wichtige ist, dass du einfach jeden Tag irgendetwas daran schreibst. Und das kann irgendein Quatsch sein. Hauptsache, du hast irgendwelche Sätze reingeschrieben. Aber mindestens 15 Minuten am Tag solltest du irgendetwas da reinschreiben. Damit begünstigst du einerseits, dass es zu einer Gewohnheit wird, die dich später keine Willenskraft mehr kostet, um anzufangen, weil du halt jeden Tag einfach von 8 bis 8.15 Uhr erstmal irgendwelche Sätze in deine Dissertation schreibst. Und wenn du dann mehr Zeit hast, machst du das halt einfach länger so. Und dann hast du halt auch mal eine Stunde. Und weil du es täglich machst, hast du einen dauerhaften Fortschritt, der viel größer ist, als wenn du 5 Wochen prokrastinierst und dann ein ganzes Wochenende daran arbeitest. Ne? Einfach, natürlich wirst du viel umändern müssen dabei, aber dadurch, dass du etwas schaffst, hast du halt auch ein besseres Gefühl und du hast die höhere Wahrscheinlichkeit, wirklich in den Flow reinzukommen, wenn du einmal angefangen hast. Ne?
Vielleicht da auch noch aufbauend oder in Anlehnung dazu, es gibt noch diese 5-Minuten-Regel, dass man nicht nur 15 Minuten vielleicht einfach irgendwie was tun könnte dafür, sondern wenn man wirklich diesen Anfang nicht hinbekommt, dass man sich einen Wecker stellt und sagt, okay, ich mache das jetzt, aber ich mache das wirklich nur 5 Minuten und dann auch wieder aufhört, weil es zum Beispiel, also es ist ja noch nicht mal bei nur wissenschaftlichen Arbeiten so, sondern es kann ja auch Aufräumen sein oder Bügeln oder so, also so Sachen, die einfach total lästig sind und wenn ich sage, okay, ich räume jetzt einfach 5 Minuten auf, dann klingelt mein Wecker und dann höre ich aber auch auf, dann ist es am nächsten Tag, merke ich, auch so schlimm waren diese 5 Minuten ja gar nicht. Geht auch mit Sport übrigens total gut. und dann kommt man auch wieder in diesen Gewohnheitsprozess, von dem du ja gerade gesprochen hast. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, ich mache das einfach immer 15 Minuten, dann steigere ich mich da.
Ja.
Aber auch wirklich zu sagen, ich mache den Wecker und wenn der klingelt, dann höre ich auch auf. Und vielleicht kann ich aber nach einer Woche, sage ich, okay, danke Wecker, war auch nett mit dir. Ich mache jetzt einfach nochmal 10 Minuten weiter.
Ja. Ich musste gerade dran denken, als du das gesagt hast, dass beim Aufräumen aber auch sehr gut hilft, wenn man Paper schreiben muss oder so. Dann ist die Wohnung immer gut aufgeräumt. Das stimmt. Ja. Ne, wie man das alles blinkt und putzt. Warum? Es ist Klausurphase.
Ja, das stimmt.
Nee, aber du hast mich jetzt gerade auch noch an eine andere Zeitmanagement-Technik, die häufig genannt wird, erinnert, und zwar die Pomodoro-Technik. Ja. Ne? Also das ist ja auch noch sowas, dass man sagt, okay, nur 25 Minuten konzentriert arbeiten. Und da ist dann nochmal im Gegensatz zu diesen 5 Minuten der Fakt, dass du alle Ablenkungs Quellen halt ausschaltest. Ne? Also, dass du wirklich bestenfalls machst das Internet aus zum Beispiel, damit du keine Mails reinkriegst oder machst dein E-Mail-Postfach zu. Habe ich übrigens in meiner Flow-Work-Session gestern auch gemacht. Das hat einfach extrem geholfen, meine E-Mail zuzumachen, also dass ich keine Pop-Up-Mails reinbekommen habe und zu sagen, ich gucke jetzt nicht in meine Mails, ich gucke nicht in Social Media, ich mache mein Handy lautlos, kriege keine Benachrichtigung, ne, schalte auch alle anderen Sachen, schalte mich auf nicht stören in verschiedenen Programmen, sodass ich wirklich Ruhe hatte. Und das, also Ablenkung vermeiden, hilft schon sehr. Und wenn du sagst, okay, ich mache das nach der Pomodoro-Technik, so benannt, weil der, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen, der, das ist so ein Italiener, glaube ich, der das entwickelt hat. Der hatte so eine Eieruhr in Form einer Tomate, die er immer auf 25 Minuten gestellt hat. Und nach 25 Minuten konzentrierter Arbeit an dem Thema, die du machst, und zwar nicht Multitasking, Unitasking, nur das eine, was du machst, machst du 5 Minuten Pause. Und das machst du 4-mal und dann machst du eine längere Pause. Ne? Und vorher kannst du dir halt erstmal stichpunktartig aufschreiben, was du jetzt tun wirst in dem nächsten Pomodoro-Häppchen quasi. Oder er sagt auch Pomodori oder so, die einzelnen Einheiten. Du hast dann immer eine halbe Stunde quasi Zeit, um Sachen zu erledigen und dabei auch ausreichend Pausen. Ne? Und in der längeren Pause sollst du auch was machen, was nichts mit der Arbeit zu tun hat, also die auch nicht durchziehen oder so, sondern wirklich dir einen Kaffee holen zum Beispiel oder was zu trinken oder zwischendurch kurz auf den Balkon gehen und mal tief durchatmen, ne, sodass du dich wirklich dann davon wegentfernst und dann wieder frisch ans Werk gehen kannst. So, das ist ja auch was immer wieder empfohlen wird und vielen scheinbar hilft. Also kann auch noch ein Weg sein, damit umzugehen.
Ja, Keine Frage. Und vielleicht in diesem Zuge auch noch für sich herauszufinden, welcher Lerntyp man oder Arbeitstyp man eigentlich ist. Denn es gibt einfach Menschen, die wesentlich aktiver und produktiver morgens sind, aber dann auch welche, die wesentlich produktiver abends sind oder auch nachts und sich da vielleicht, wenn es irgendwie geht, gar nicht in ein anderes Muster reinzwängen, sondern sich kennenzulernen, auch seine eigenen Strategien kennenzulernen, um dann diesen Workflow dahingehend anpassen zu können. Denn wenn ich weiß, ich kann nur abends gut arbeiten, bringt es halt gar nichts, wenn ich mich morgens schon dran setze. Dann sollte ich nur fit genug abends sein und motiviert, damit ich dann abends wirklich was tun kann. Und dann kann ich dann diese Techniken alle anwenden, die mir dann dabei helfen können.
Ja, und natürlich keine konkurrierenden Dinge dann in die Slots abends reinlegen, weil das ist für uns Eulentypen, also ich bin ja auch so ein Eulentyp, ist das natürlich immer schwierig, dass für viele Leute das der Zeitraum ist, wo soziale Aktivitäten stattfinden. Also jetzt momentan nicht wegen Corona, aber ansonsten normalerweise halt schon, ne, wo du sagst, okay, da sind halt irgendwelche Treffen, da geht man zum Sport oder so, also dass man wirklich guckt, wie man sich seine Arbeitsaufgaben verteilt und vielleicht auch kennenlernt, wo der eigene tote Punkt ist. Weil das war bei mir so ein großes Problem, dass ich eine Zeit lang wirklich versucht habe, immer in meinem toten Punkt produktiv zu werden. Weil viele haben ja so ein Mittagstief und bei vielen, die eher so die Lerchentypen sind, also die Frühaufsteher, ist das Mittagstief so von 12 bis
16 Uhr.
Von 12 bis 21 Uhr. Genau. Nein, aber so von 12 bis 2, also in der typischen Mittagessenszeit. Und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich merke, dass ich eine extrem produktive Phase so ab 16 Uhr kriege. Aber so zwischen 14 und 16 Uhr, das ist bei mir meistens so eine Phase. Dass man da vielleicht Sachen hinlegt, die wirklich auch ohne viel kognitive Kapazität gemacht werden können. Also da zum Beispiel E-Mails beantworten oder irgendwas sortieren oder irgendwelche Sachen copy-pasten oder so. Ne? Also dann schon zu gucken, wo ist man am fittesten und dass man sich die schwierigeren Aufgaben dann da reinlegt, sodass man da auch mit mehr Energie rangehen kann.
Damit auch da die Frustration auch gar nicht mehr so hoch ist, ne? Weil wenn ich wenig Energie habe und mich dann auch noch stark anstrengen muss, dann kann es dazu sein, dass es eher zu Misserfolg führt, weil ich merke, ich komme hier nicht weiter oder es bringt mir nichts oder sonst irgendwas und dann bin ich frustrierter und will am nächsten Tag vielleicht gar nicht mehr so viel weitermachen.
Ja.
Und was ich auch ganz wichtig finde, ist diese Pausen auch anzuerkennen. Also ich bin ein großer Freund, also ich bin ja sowieso ein großer Freund von Prokrastination, aber ich bin auch ein großer Freund davon, in sich reinzuhören und genau für sich festzustellen, okay, vielleicht brauche ich auch gerade diese Ruhe und diese Pause. Also vielleicht braucht mein Körper das, der sagt mir das gerade. Dann muss ich vielleicht jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie versuchen, mich doch irgendwie da dran zu setzen, sondern dann nehme ich mir lieber konzentriert eine halbe Stunde jetzt Pause, mach daddel irgendwie rum, mach gar nichts, mach vielleicht Yoga oder sonst irgendwas, also gehe in die Bewegung, um dann wieder weitermachen zu können und nicht diesen Zwang zu haben, okay, ich habe jetzt die ganze Zeit schon prokrastiniert, jetzt muss ich quasi so durchziehen. Da hilft eine Pause auch manchmal, um den Kopf wieder frei zu bekommen.
Was auch noch helfen kann, ist mir gerade eingefallen, ist so sich selbst auf bestimmte Hinweisreize zur Arbeit zu konditionieren. Das heißt zum Beispiel, dass du immer dann, wenn du jetzt gerade wieder loslegst, ein bestimmtes Lied hörst und einfach durch dieses Lied dann als Hinweisreiz in den Arbeitsmodus mental gebracht wirst. Ne? Oder es kann auch sein, dass du dir einen bestimmten Duft irgendwie, so eine Duftkerze zum Beispiel anmachst, immer wenn du schreibst. Also es war, ich war mal in so einem Mentoring-Programm und da war das so ein Trick von einer meiner Mitmentees, die gesagt hat, ich mache mir halt immer meine Schreibkerze an.
Das habe ich ganz häufig bei Instagram auch gesehen.
Ja.
Ja. Ich habe das mit einer Playlist. Also ich habe tatsächlich, ich kann die eigentlich nicht mehr hören, aber sobald ich die höre, bin ich in meinem Arbeitsmodus und deswegen kann ich auch keine andere Playlist mehr hören, wenn ich weiß, ich muss dringend arbeiten.
Ja.
Weil die hat mich einfach jetzt das letzte Jahr durch alle meine Arbeiten gebracht. Und die ist halt auch nicht so mit Texten versehen und so weiter. Also keine große kognitive Ablenkung auch da wieder, weil das ist ja auch wieder ganz wichtig, dass du jetzt nicht so mega gute Laune Musik hast, wo du am liebsten den Text mitsingen möchtest, weil das wieder Energie und Kapazitäten für eigentliche Arbeiten raubt. Ja.
Genau, also dass du halt, da muss man auch gucken, ob man das kann, ob man mit Musik arbeiten kann oder dann halt wenigstens die Sinnesmodalität ansprechen, mit der man gut arbeiten kann. Für den einen ist es vielleicht Duft, für den anderen ist es vielleicht Mikrowellensocken anzuziehen, weil man dann warme Füße hat oder sowas. Oder, oder halt die Musik, je nachdem, wie man da am besten mit arbeiten kann.
Sich selbst in so einen Wohlfühlzustand auch versetzen. Ne? Geräuschunterdrückende Kopfhörer Sind auch Gold wert, meiner Meinung nach, damit auch da wieder die Außeneinflüsse so ein bisschen weggenommen werden können.
Genau, und es gibt auch bestimmte Software, mit der man zum Beispiel Ablenkungen durch Social Media im Internet blockieren kann, also indem du quasi selbst den Zugriff auf bestimmte Webseiten verhinderst, sodass du eben nicht irgendwie in deinem E-Mail-Postfach, in deinem privaten oder bei Facebook oder sonst wie nachgucken kannst, was passiert ist oder wo auch immer du sonst so rumarbeitest. Gibt es bestimmt inzwischen auch fürs Handy.
Gibt es auch, ne?
Also, dass
für,
du nicht auf Instagram gehen kannst oder sowas. Also, auch das kann halt sehr sinnvoll sein, wenn man weiß, dass man, gerade wenn man am Computer arbeitet, dann ist ja die Verführung, die Ablenkung halt auch immer sehr nah greifbar. Wenn man jetzt auch sagt, okay, oh, YouTube, da könnte ich jetzt noch mal gucken, was neu in meinem Abo-Feed ist oder so, dass man es dann halt nicht tut. Oder das Handy halt in einen anderen Raum zu legen, während man arbeitet, wenn das Handy halt ein ablenkender Faktor sein kann. Ja. Ne?
Wobei da natürlich dann auch wieder die Frage ist, wie viel Suchtpotenzial das Handy mitbringt. Und da müsste man dann vielleicht auch noch mal dran arbeiten. Und das geht jetzt wieder mehr in diese therapeutische Richtung. Ich bin trotzdem noch ein großer Freund davon, auch immer wieder zu gucken, was genau macht mir denn eigentlich Angst. Also nicht nur die Angst vor dem Misserfolg, sondern manchmal ist es ja auch einfach, obwohl das ja im weitesten Sinne auch Misserfolg ist, die Angst vor dem Versagen, die Angst davor, dass man zu dumm ist, dass man nicht gut genug ist, dass man dadurch, und dann kommt man in so ein katastrophisierendes Denken, dann fängt man gar nicht erst an, weil der schlimmste Gedanke möglicherweise sein könnte, okay, ich verliere meinen Job, ich lande unter der Brücke, wie auch immer das sein kann. Aber das kann ja auch starke Ausmaße annehmen. Und da, wenn ich merke, dass das ist vielleicht auch etwas, da komme ich nicht mehr raus, dann ist auch da sind, es gibt ganz tolle Prokrastinationsseminare auch, aber auch therapeutische Hilfe in irgendeiner Form oder Coaching-Hilfe kann da wieder sehr sinnvoll sein. Also meine Ängste einfach auch kennenzulernen und die aber auch an die Hand zu nehmen, weil diese, also die dürfen ja bestehen und das ist auch etwas meiner Meinung nach völlig Normales, dass man Angst hat zu versagen oder Angst hat, nicht gut genug zu sein. Das Ausmaß davon darf nur nicht dein Leben und dein tatsächliches Arbeiten so sehr beeinflussen, dass du gar nicht erst anfängst.
Ja. Genau, und da kann man auch einfach mal Coaching-Sitzungen einzeln in Anspruch nehmen. Also ich weiß, dass viele Hochschulen tatsächlich auch so Einzelberatung, psychologische Beratung auch für Prokrastination an sich wirklich als Sprechstunde anbieten. Ja. Also wenn es Studierende betrifft und ansonsten bei Berufstätigen, die davon betroffen sind, gibt es halt auch wirklich gut. Also da muss man nicht zwangsläufig zum Psychotherapeuten gehen, sondern da hilft Coaching auch schon sehr gut, kann sehr gut weiterhelfen. Von daher auch da wieder mal wissen, dass man etwas dagegen tun kann, ist der erste Schritt schon mal zu einer besseren Bewältigung. Aber ich denke auch mit den Lifehacks und der Beschäftigung mit dem Thema an sich kommt man schon einen guten Schritt vorwärts. Genau.
Und mit dem Wissen, dass man auch damit nicht alleine ist, sondern dass das in allen Varianten noch vorhanden ist.
In dieser Studie, wo rauskam, dass 2-4% der Bevölkerung pathologisch betroffen sind, kam auch raus, dass nur 2% der Befragten gesagt haben, dass sie das Phänomen von sich gar nicht kennen. Also 98% der Menschen tun das.
Das finde ich auch super spannend, weil ich gedacht hätte, dass da vielleicht soziale Erwünschtheit und dieses, nee, kenne ich gar nicht, dass das vielleicht viel mehr mit reinspringt. Aber es scheint ja auch etwas gesellschaftlich Anerkanntes zu sein, dass man eben prokrastiniert, weil, glaube ich, auch jeder dieses Gefühl kennt, Dinge aufzuschieben, die unliebsam sind. Genau, obwohl es ja auch Menschen gibt, die Dinge aufschieben, die eigentlich total schön sind, aus der Angst, dass sie wieder genommen werden. Das sind wir auch irgendwie in einer Form von prokrastinierendem Verhalten. Hat aber, glaube ich, nochmal einen anderen Ursprung und ich glaube, es würde jetzt auch zu weit führen.
Ich dachte gerade auch, es gibt ja auch die Bedtime-Procrastination, also dass man prokrastiniert, ins Bett zu gehen am Abend. Ja, das kennst du.
Ja, das habe ich auch. Ich mag das nicht.
Da können wir vielleicht irgendwann auch nochmal ein Video zu machen, das ist nämlich auch nochmal ganz interessant. Das betrifft dann halt wirklich Tätigkeiten, wo man sich eigentlich denkt, okay, der Körper könnte was Gutes brauchen, Regeneration. Ja. Ne? Und irgendwie geht man aber nicht schlafen. Man weiß eigentlich oft auch gar nicht, warum, weil man auch müde ist, aber aus irgendwelchen Gründen macht man dann doch andere Dinge.
Und es ist ja egal, ob bei Bedtime-Prokrastination ist das, oder wie hast du es genannt, genau, oder bei normaler Prokrastination. Häufig machen wir ja auch in dieser Zeit Dinge, die gar nicht so sinnvoll sind oder so, ne? Also ich weiß nicht, ob so Binge-Watching bei Netflix oder Amazon, also bereichert mein Leben jetzt nicht zwingend, würde ich sagen.
Ist aber einer der am meisten dazu beitragenden Faktoren für die Bedtime-Procrastination. Da gibt es auch Studien zu, Also alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich dafür interessieren. Ja, genau, ihr seid nicht alleine. Aber wenn ihr euch dafür interessiert, dann können wir ja zu Bedtime Procrastination irgendwann auch noch mal eine Episode machen.
Genau.
Könnt ihr uns das ja wissen lassen.
Und du kannst ein YouTube-Video dazu machen.
Habe ich schon.
Ach so, okay.
Also ihr könnt auch auf Psych Up Your Life bei YouTube gucken. Da gibt es auch schon ein YouTube-Video dazu. Deswegen fiel es mir auch gerade ein, weil ich mich letztens noch damit beschäftigt habe. Ist auch übrigens ganz neu, seit 2014 erst erforscht als psychologisches Phänomen. Ganz spannend, von Flor Krose aus den Niederlanden. Die hat interessante Untersuchungen dazu gemacht. Also super spannend. Lasst uns doch mal wissen, ob euch das interessiert. Aber ich denke, schon mal zu wissen, dass man nicht alleine damit ist, dass es sehr weit verbreitet ist. Man muss sich nicht dafür schämen und man kann etwas dagegen tun, entweder mit Lifehacks selber oder auch mit professioneller Unterstützung, die nicht zwangsläufig psychotherapeutisch sein kann, in Form von Seminaren, Studienberatung, Coaching zum Beispiel, kann man sich doch diesen Spannungszustand selbst ein bisschen von den Schultern nehmen und vielleicht im Leben, auch wenn man sonst immer hinbekommen hat und jetzt nicht wirklich darunter leidet, sich das Leben doch ein bisschen leichter machen.
Das war doch ein sinnvolles Schlusswort. In diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Es war wieder schön, mit dir zu quatschen. Herzlichen Dank.
Ebenso.
Und
wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.